Drei junge Menschen aus unserer Mitte haben sich am letzten Sonntag taufen lassen und damit auch vor Gott und der Gemeinde bezeugt, dass sie sich für ein Leben mit Jesus Christus entschieden haben. Und wir haben uns alle mitgefreut. Es war ein wunderschöner Gottesdienst. Und dieser Augenblick, in dem ein Mensch merkt, dass er zu einem Leben im Glauben an Jesus Christus gerufen wird, der markiert den Anfang einer Reise. Und diese Reise hat ein Ziel. Dieses Ziel ist die ungetrübte Gemeinschaft mit Gott in der Ewigkeit. Jesus verspricht, dass er uns an dieses Ziel bringen wird. Er sagt, das aber ist der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am jüngsten Tage. Doch zwischen Anfang und Ziel liegt bekanntlich ein Weg. Und unser Weg im Glauben, der gleicht eher einem Marathonlauf als einem Sprint über 100 Meter. Er braucht Zeit, Geduld und Ausdauer. Es gibt zwischendurch Augenblicke, in denen uns die Puste ausgeht, alle Muskeln schmerzen und wir am liebsten aus diesem Rennen aussteigen möchten. Und doch haben die Schwierigkeiten, die uns auf unserem Lauf begegnen, alle einen tieferen Sinn. Unser Glaube soll fester werden und wachsen. Unsere Persönlichkeit soll reifen und dem Bild entsprechen, das Gott sich ursprünglich von uns gemacht hat, als er uns schuf. Auf dieser Reise lernen wir uns selbst und Gott besser kennen. Wir werden von mancher Selbstüberschätzung geheilt und fangen an, unser Vertrauen mehr auf Gott zu setzen. Und wir werden merken, dass die eine oder andere Gewohnheit oder Prägung, die wir mitbekommen haben, uns an unserem Lauf, in unserem Glaubensweg hindert und dass wir diese ablegen müssen. Wir werden in der Predigt heute zwei biblische Gestalten, Abraham und Jakob, auf ihrem Glaubensweg begleiten und hoffentlich manches entdecken, das uns hilft, unseren eigenen Weg besser zu verstehen. Ich lese zuerst aus 1. Mose 12 ein paar Verse aus der bekannten Geschichte von Abrahams Berufung. Und der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Im Alter von 75 Jahren, wenn andere sich schon längst zur Ruhe gesetzt haben, da fängt das große Abenteuer für Abraham erst an. Und der Ruf Gottes stellt ihn vor eine schwierige Entscheidung. Folgt er diesem Ruf, dann muss er alles loslassen, was sein Leben bisher ausgemacht hat. Sein Vaterhaus, seine Verwandtschaft, sein Vaterland, das vertraute Umfeld, das ihm viel Sicherheit gibt. Das alles, um ein fremdes Land zu ziehen, das er nicht kennt. Gott sagt ihm nicht einmal, wie dieses Land heißt oder wo es liegt. Das Einzige, worauf er sich stützen kann, ist ein Versprechen, das Gott, den er bisher kaum kennt, ihm gibt. Ich will dich zu einem großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Dieses Versprechen ist auf die Zukunft gerichtet. Noch war ja nichts davon zu sehen. Sarah und Abraham waren beide schon sehr alt und immer noch kinderlos. Wie soll da Gott aus diesem Ehepaar ein großes Volk machen? Ich hätte an Abrahams Stelle 1000 Bedenken vorgebracht und viele Fragen gestellt. Abraham tut's nicht. Im Vertrauen auf Gottes Zusage lässt er alle Sicherheiten hinter sich und zieht los. Und darin zeigt sich die Größe seines Glaubens. Das war aber erst der Anfang eines langen Weges, auf dem Abraham viele Prüfungen bestehen musste. Und da hat er sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht. In einigen dieser Prüfungen bewährte sich sein Glaube. Aber oft genug versagte er kläglich. Kurze Zeit, nachdem er am Ziel seiner Reise im Land Kanaan angekommen war, brach dort eine Hungersnot aus. Und Abraham verließ das Land Kanaan und ging nach Ägypten, wo es noch genügend Nahrung gab. Er traute es Gott in dieser Situation nicht zu, dass er für ihn und für die Seinen sorgen kann. Und dieser Mangel an Vertrauen prägte das Verhalten von Abraham auch weiterhin in Ägypten. Er schaute seine Frau an, sie sah schön aus, und er sagte dir, du Sarah, sag bitte, du seist meine Schwester. Ich habe Angst, dass die Menschen hier mich umbringen, um an dich heranzukommen. Abraham nimmt es willigend in Kauf, um seine eigene Haut zu retten, dass seine Frau im Harem vom Pharao landet. Und er bekommt dafür viele Geschenke. Wie es Sarah dabei ging, ist ihm scheinbar egal. Doch dann fliegt der Schwindel auf. Der Pharao bestellt Abraham zu sich und rügt ihn wegen seiner Lüge. Und trotzdem ließ er ihn im Frieden wieder in sein Land ziehen und gewährt ihm sogar Geleitschutz. Bei dieser Angelegenheit sehen wir, dass der heidnische König von Ägypten sich viel anständiger verhalten hat als der Mann des Glaubens, Abraham. Abraham steht nach dieser Erfahrung ziemlich beschämt da. Und trotzdem war sie für ihn wertvoll. Sie deckte Charakterschwächen in ihm auf, die ihm bis dahin verborgen waren. Abraham musste wieder etwas loslassen. Diesmal das falsche Bild von sich selber als ein treuer Ehemann und ein Mann mit einem starken Glauben. Er erkannte, dass sein Glaube unter Stress sehr schnell ins Wanken kam. Abraham lernte bei dieser Erfahrung nicht nur sich selber, sondern auch Gott besser kennen. Gott hielt ihm die Treue, obwohl er versagte. Und das konnte sein Vertrauen in Gott nur stärken. Die zweite harte Prüfung für Abrahams Glauben war die lange Wartezeit auf den versprochenen Nachwuchs. 10 Jahre nach dem Aufbruch aus der Heimat in Mesopotamien waren Sarah und Abraham immer noch kinderlos. Sarah gab die Hoffnung auf, dass sie noch ein Kind gebären könnte und überredete Abraham, ein Kind mit ihrer ägyptischen Sklavin Hagar zu zeugen. Auch Abraham glaubte Gottes Verheißung nicht mehr und ging auf den Vorschlag seiner Frau ein. Er wollte die Sache mit dem Nachwuchs in die eigene Hand nehmen. Es war auch höchste Zeit. Abraham war schon 86 Jahre alt, als endlich ihm ein Sohn geboren wurde, aber nicht von Sarah, sondern von der Sklavin Hagar. Und diesen Sohn nannte er Ismael. Ismael auf Hebräisch. Gott hört. Aber Ismael war keine Gebetserhörung von Gott, sondern die Frucht mangelnden Vertrauens in Gottes Zusage. Seine Geburt brachte nicht den erhofften Segen, sondern nur Streit und Zwietracht in Abrahams Familie, zwischen ihm und seiner Frau, zwischen Sarah und ihrer Sklavin Hagar. Sarah wurde eifersüchtig auf Hagar, weil sie einen Sohn bekam, während sie immer noch kinderlos geblieben war. Und sie behandelte ihre Magd, ihre Sklavin, sehr ungerecht. Abraham hatte nicht den Mut, sich Sarah da in den Weg zu stellen, ihr Grenzen zu setzen. Wieder wurden Abrahams Schwächen schonungslos aufgedeckt, sein mangelndes Vertrauen in Gottes Zusage und seine Scheu vor Konflikten. Wäre Abraham nämlich für das Recht der schutzlosen Hagar eingestanden, dann hätte er einen Konflikt mit seiner Frau riskiert. Und davor hat er sich gescheut. Er hatte Angst davor. Nach dieser Erfahrung trat eine lange Funkstille in der Beziehung zwischen Abraham und Gott. 13 Jahre lang hörte Abraham nichts mehr von Gott. Vielleicht war er nicht mehr in der Lage, Gottes Stimme zu hören. Vielleicht hat Gott sich von ihm zurückgezogen, das wissen wir nicht. Aber nach 13 Jahren erscheint Gott Abraham wieder im Traum und erneuert seine Verheißung. Ich lese den Bibeltext dazu. Als nun Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sprach zu ihm: Ich bin der allmächtige Gott. Wandle vor mir und sei fromm. Siehe, ich habe einen Bund mit dir, und du sollst ein Vater vieler Völker werden. Darum sollst du nicht mehr Abram heißen, sondern Abraham soll dein Name sein. Denn ich habe dich gemacht zum Vater vieler Völker. Gott steht immer noch zu seinem Bund mit Abraham und zu der Verheißung, dass er und Sarah noch Nachwuchs bekommen sollen. Alleine fehlt Abraham die Kraft, an diese Verheißung noch festzuhalten. Sein Verstand und seine Erfahrung sagen ihm: Es ist unmöglich, dass meine Frau Sarah und ich noch Kinder bekommen in diesem Alter. Und er reagiert auf diesen Zuspruch Gottes sehr menschlich. Ich lese wieder den Vers aus der Bibel: Da fiel Abraham auf sein Angesicht, anbetend, und lachte und sprach in seinem Herzen: Soll mir mit 100 Jahren ein Kind geboren werden? Und soll Sarah 90 Jahre alt gebären? Und Abraham sprach zu Gott: Ach, dass Ismael möchte leben bleiben vor dir. Abraham wusste, dass Sarah und er schon zu alt waren für eine reelle Hoffnung auf eigenen Nachwuchs. Er hat nur eine Bitte: Gott möge Ismael am Leben erhalten und segnen. Mehr will er nicht. Er hat einfach Angst vor weiteren Enttäuschungen. Vor einem Warten auf Verheißungen, die sich am Ende nicht erfüllen. Aber Gott bleibt bei seinem Wort und sagt: Sollte Gott etwas unmöglich sein? Kurze Zeit später geschieht dann das Wunder: Sarah wird schwanger und gebärt einen Sohn. Sie nennen ihn Isaac. Isaac kommt aus dem Wort Lachen. Was das genau bedeutet, rätselt man darüber. Es kann vielleicht heißen: Er, Gott lacht, weil er es noch fertig gebracht hat, dass er den beiden ein Kind geschenkt hat, oder dass Gott dem Kind zulächelt. Die schwierigste Prüfung stand aber Abraham noch bevor. Einige Jahre nach der Geburt Isaaks hört er wieder die Stimme Gottes: Nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berg, den ich dir sagen werde. Konnte Gott das wirklich von ihm verlangen, dass er seinen einzigen Sohn, den er lieb hat und auf den die ganze Verheißung Gottes ruht, zum Opfer gibt? Abraham war sich sicher, dass er die Stimme Gottes vernommen hatte, dass es keine andere Stimme war. Und er zögerte nicht zu gehorchen. Ein Vorgang, den ich mir überhaupt nicht vorstellen kann. Der Autor des Hebräerbriefes im Neuen Testament erklärt Abrahams Gehorsam mit einem Hinweis auf sein Vertrauen in Gott. Er schreibt: Durch den Glauben opferte Abraham den Isaak, als er versucht wurde und gab den einzigen Sohn dahin, als er schon die Verheißung empfangen hatte und ihm gesagt worden war, was von Isaak kommt, soll dein Geschlecht genannt werden. Er dachte, Gott kann auch von den Toten erwecken. Und deshalb bekam er ihn auch als Gleichnis dafür wieder. Wir wissen ja aus der Bibel, dass Gott dieses Opfer im letzten Moment verhinderte und Abraham dann wieder ein Schaf zeigte, dass er dann opfern konnte an Isaaks Stelle. Am Ende eines sehr langen Weges war Abraham bereit, die Kontrolle über sein Leben loszulassen und sich auf Gott hundertprozentig zu verlassen. Selbst dann, wenn dieser scheinbar unsinnige Forderung an ihn stellte. Wir werfen jetzt noch einen Blick auf den Weg, den Jakob in seinem Glauben gegangen ist. Jakob war ein Enkel Abrahams und einer der drei Erzväter des Volkes Israel. Sein Name bedeutet auf Deutsch der Hinterlistige oder einer, der krumme Sachen macht. Und so war sein Charakter auch. Und trotzdem erwählt ihn Gott und nicht seinen älteren Zwillingsbruder Esau, um als Träger der Verheißung zu sein. Der Segen, den Gott Abraham zugesprochen hatte, der sollte jetzt in Jakob, in seinem Nachkommen, weiterleben. Schon in seinen jungen Jahren erweist sich Jakob als ein Gauner, ein Erbschleicher und ein gerissener Bursche ohne Gewissen. Mit Hilfe seiner Mutter, er war ihr Lieblingssohn, betrügt er seinen Vater und seinen Bruder und erlangt so den Segen des Erstgeborenen. Das hatte damals eine große Bedeutung in Israel. Das hing auch mit dem Erbe zusammen. Und als Esau das herausfindet, ist er auf seinen Bruder Jakob zornig und beschließt, bei der erstbesten Gelegenheit ihn zu töten. Jakob muss fliehen, um sein Leben zu retten. Seine Mutter schickt ihn zu den Verwandten nach Mesopotamien, also da, wo sein Großvater ursprünglich herkommt. Er soll dort bleiben, bis der Zorn seines Bruders verraucht ist. Auf der Flucht erscheint ihm Gott im Traum. Es ist die erste Begegnung Jakobs mit dem lebendigen Gott. Denn bis dahin kannte er ihn nur vom Hören sagen, von dem, was seine Eltern vielleicht ihm gesagt hatten. Und Gott gibt ihm eine große Verheißung. Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und Isaaks. Das Land, darauf du liegst, will ich dir und deinem Nachkommen geben, und dein Geschlecht soll werden wie der Staub auf Erden, und du sollst ausgebreitet werden gegen Westen und Osten, Norden und Süden. Und durch dich und deine Nachkommen sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst, und will dich wieder herbringen in dies Land. Denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe. Man kann nur über Gott staunen, dass er diesem Gauner von Mensch, diesem gerissenen Burschen, doch diese Zusagen gibt. Gott hält trotz allem an Jakob fest. Aber er hat auch Wege und Möglichkeiten, um aus diesem gerissenen Gauner, Betrüger einen Menschen zu formen, der am Ende seines Lebens die Zügel aus der Hand gibt und Gott ganz vertraut. Und da gab es viele Stationen auf diesem Weg, bis Jakob so weit war. Zuerst wurde er von seinem Onkel und Schwiegervater betrogen. Jakob verliebte sich in seine jüngere Cousine, Rahel, und wollte sie gerne heiraten. In der Hochzeitsnacht wurde ihm aber die falsche Tochter ins Ehebett reingeschoben. Wie das passierte, kann ich mir nicht vorstellen. Vielleicht war er nach der Feier ein wenig angetrunken und hat das nicht bemerkt. Jedenfalls, als er morgens aufwachte, entdeckte er, dass nicht Rahel, die er liebte, neben ihm lag, sondern die Lea, ihre ältere Schwester. Und Jakob musste 14 Jahre lang seinem Onkel und Schwiegervater dienen, 7 Jahre für Lea und 7 Jahre für Rahel. Er musste auf diese Weise lernen, dass er nicht durch List alleine weiterkommen kann, um seine Ziele zu erreichen. Denn hier gerät er an jemanden, der ihm in dieser Kunst überlegen war und wird selber Opfer eines Betruges. Nach 14 Jahren bei seinem Onkel spricht Gott wieder in einem Traum zu Jakob und sagt ihm: Kehre zurück in das Land deiner Väter und zu deiner Verwandtschaft, und ich will mit dir sein. Jakob war inzwischen ein reicher Mann. Er hatte eine große Familie und besaß viele Rinder, Schafe und Esel und hatte viele Knechte und Mägde, die in seinem Dienst standen. Und endlich weiß Jakob, wem er den Segen zu verdanken hat. Nicht seiner Schlauheit, sondern dem Segen Gottes. Und das bekennt er freimütig in einem ganz tollen Gebet. Das möchte ich euch vorlesen. Herr, ich bin zu gering aller Barmherzigkeit und aller Treue, die du an deinem Knecht getan hast. Denn ich hatte nicht mehr als diesen Stab, als ich über den Jordan ging, und nun sind aus mir zwei Lager geworden, zwei große Familien. Und nun soll er in seine Heimat zurückkehren. Aber er hat große Angst vor der Begegnung mit seinem Bruder Esau. Und als er an die Grenze seiner Heimat ankommt mit seinem großen Tross, schickt er Boten voraus. Sie sollen die Lage erkunden, wie es denn ausschaut. Und die kommen zurück und berichten ihm: Dein Bruder Esau zieht dir mit 400 Mann entgegen. Da können wir uns vorstellen, was da in seinem Herzen vorging. Und Jakob betet in seiner Not zu Gott: Errette mich von der Hand meines Bruders, von der Hand Esaus. Denn ich fürchte mich vor ihm, dass er komme und schlage mich, die Mütter samt den Kindern. Du hast gesagt, ich will dir wohl tun und deine Nachkommen machen wie den Sand am Meer, den man der Menge wegen nicht zählen kann. Jakob erinnert Gott einfach an seine Verheißung, an seine Zusage. Jakob steht hier bildlich gesprochen vor einer zweifachen Mauer, die ihm den Weg in die Heimat versperrt. Die erste ist für jedermann sichtbar. Das ist die 400 Mann starke Streitmacht seines Bruders. Dieser Streitmacht hat er nichts entgegenzusetzen. Die zweite Mauer ist in seinem Herzen. Und sie ist gebaut aus Steinen von Angst und Schuldgefühl. Die Erinnerung an das Unrecht, das er seinem Bruder angetan hatte, wird wieder lebendig. Seine Schuld, vor der er geflohen war, holt ihn wieder ein. Und er hat jetzt die Wahl: Entweder kneift er und geht zurück zu seinem Onkel, oder er versucht, durch diese Mauer hindurchzugehen. Jakob entscheidet sich für die zweite Möglichkeit, mit allem Risiko, was sich in diesem Weg verbirgt. In der Nacht davor bleibt er allein und ringt mit Gott im Gebet. Er betet inständig und lässt nicht locker, bis Gott ihn segnet. Dieser Gebetskampf hinterlässt sogar körperliche Spuren bei Jakob. Er hinkt nach dieser Nacht. Und so geht er, äußerlich ein gebrochener Mann, aber innerlich gestärkt durch die Begegnung mit Gott, seinem Bruder entgegen. Noch immer weiß er nicht, wie diese Begegnung ausgehen wird, ob es zu einer Versöhnung kommt oder ob sein Bruder sich an ihn rächt. Was er dann erlebt, das hätte er selbst im Traum nicht zu hoffen gewagt. Esau läuft ihm entgegen, umarmt ihn, küsst ihn, und beide fallen sich in den Arm und weinen vor Freude. Gott hatte ein großes Wunder an beiden getan, ihre Herzen verändert, und so wurde Versöhnung möglich. Vielleicht sind uns beim Zuhören dieser Geschichten Parallelen zu unserem eigenen Leben eingefallen. Viele von uns sind durch harte Prüfungen gegangen oder stehen gerade mittendrin. Auch wir haben manchmal versagt und an Gottes Treue gezweifelt, ähnlich wie Abraham. Doch am Ende werden wir erkennen, das alles hat zu unserem Besten gedient. Wir konnten auf dem Weg vieles lernen und auch vieles loslassen, was unserem Glauben an Gott im Wege steht. Manche von uns stehen ähnlich wie Jakob vor einer Mauer von Schwierigkeiten oder von Angst und Schuld. Wir können diese Mauer mit Gottes Hilfe überwinden und auf der anderen Seite ein Leben im Frieden und in Versöhnung entdecken. Ein Leben, das von Gottes Liebe geprägt ist und erfüllt. Amen.